Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Mit dem Roman Mitternachtskinder wurde er zum Weltstar. Ein anderes Buch, die satanischen Verse, machte ihn zum Gejagten, Salman Rushdie. 1989 verhängte der damalige iranische Ayatollah Khomeini eine Fatwa über ihn, ein religiöses Todesurteil. Mehr als 10 Jahre lebte der Autor unter schwerster Bewachung. Dennoch hat Salman Rushdie es geschafft, mit zahlreichen weiteren Büchern seine Klasse als einer der besten zeitgenössischen Schriftsteller zu bekräftigen. Jetzt gibt es einen neuen Roman, Quichotte. Salman Rushdie lebt mittlerweile in New York. Zur Premiere der deutschen Ausgabe ist er nach Berlin gekommen. Wir haben ihn getroffen und anfangs besorgt gefragt, ob es denn noch größere Sicherheitsbedenken und Vorkehrungen gibt, wenn er auf Reisen geht.
There are no security issues, so there haven't been really for 20 years, so that's a closed chapter.
Es gibt keine Sicherheitsprobleme. Seit 20 Jahren gibt es nichts dergleichen mehr. Seit dieser Zeit ist eigentlich das Kapitel abgeschlossen.
Das freut uns sehr zu hören. Mr. Rushdie, mit dem Iran kam es ja schon vor längerem zu einer diplomatischen Einigung, dass der Staat diese Fatwa nicht mehr offiziell unterstützt. Aber ultraorthodoxe religiöse Stiftungen haben noch vor einigen Jahren das Kopfgeld wieder erhöht. Und da denkt man natürlich sofort, die Bedrohung ist immer noch da.
Anybody can say $4 million.
Ja, jeder kann behaupten, $4 Millionen zu zahlen. Die Frage ist dann nur, hat er das Geld überhaupt? Ich würde aber sagen, wir sollten das Thema abschließen. Seit 20 Jahren ist das für mich in meinem Leben kein Gegenstand mehr.
Not an issue in my life for more than 20 years.
Dann freuen wir uns, Mr. Rushdie, das so von Ihnen zu hören, weil Sie Ihr Leben als Schriftsteller nämlich auch immer unbeirrt, auch während der Zeit der Todesdrohung und anscheinend auch unbeeindruckt fortgeführt haben. Wenn man sich die vielen Bücher, die großformatigen Romane anschaut, die Sie seither geschrieben haben, kommen wir zum Neuesten. Quichotte heißt er schlicht. Und ja, da erwecken Sie tatsächlich den großen Don zu neuem Leben in Gestalt eines älteren US-amerikanischen Handelsreisenden mit indischen Wurzeln namens Ismail Smile. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, Don Quixote wieder zur Literatur zu machen?
You know, I wanted to write a book which was a panoramic look at America.
Ich wollte schon seit längerer Zeit eine Gesamtschau von Amerika entwerfen, während ich im vorherigen Buch im Goldenen Haus mich auf New York City konzentriert hatte, dachte ich, jetzt muss ich mal raus aus der Stadt. Mir schwebte eine Art Road Movie oder ein Road Roman vor, ein Thema, das ja eine lange Geschichte in der amerikanischen Kultur hat, von Jack Kerouac angefangen bis hin zu Easy Rider. Dieser Wunsch traf zufällig zusammen mit dem Wunsch eines Verlegers, ich möge doch etwas zum 400. Jubiläum von Cervantes schreiben. Ich las also dieses Buch nach langer Zeit wieder einmal und dann sprang es mich geradezu an, diese beiden Hauptgestalten, Don Quixote und Sancho Panza, neu erstehen zu lassen. Nicht genau so wie dort in dem Roman in meinem Fall, aber doch als eine Art Gesamtschau auf dieses Amerika von heute. Und eines gefällt mir ja besonders an dem Roman von Cervantes. Während er uns das ganze Buch über erzählt, dass sein Hauptheld Don Quixote eben verrückt sei, kommt er am Schluss des Buches zu dem Schluss, er sei eigentlich genauso wie er. Und er sagt, die Welt um uns ist verrückter als ich selbst.
I wanted to say something of the same thing.
Vor 400 Jahren haben dem alten Don Quixote die damals allgegenwärtigen Ritterromane den Sinn für die Realität vernebelt. Ihr moderner Ritter, Mr. Rushdie, wird Opfer eines anderen Mediums, nämlich dem Fernsehen. In zahllosen Motels schaut Ismail stundenlang TV und das ist seine Wirklichkeit. Und dort entdeckt er dann auch seine Dulcinea namens Salma R., eine Art zweiter Oprah Winfrey. Haben Sie diese Heldin auch selbst im Fernsehen entdeckt?
You know, a lot of the novel is about immigrants, you know, so the, all the main characters, including Quixote and Salma.
Ja, ich wollte in diesem Buch ein Hauptthema immer wieder bearbeiten, eben die Einwanderer und die Hauptgestalten, sowohl Quixote selbst wie auch Salma R., sind ja indischer Herkunft. Selma R. stammt aus Bombay. Ich selbst stamme auch aus Bombay, aus dieser filmbesessenen Stadt. Ich weiß schon einiges über Bollywood. Und auch Selma R. kommt ja als Produkt aus Bollywood heraus. Sie schafft es als eine der wenigen, dann diesen Schritt von Indien in die westliche Fernsehwelt zu schaffen. Zunächst mal als Schauspielerin im Kino und dann eben als Fernsehstar. Das ähnelt ganz meiner eigenen Geschichte. Ihr Name ähnelt dem meinen sehr stark. Und insofern ist sie meine Vertreterin in dem Buch.
She's kind of my representative in the book. What's interesting to me is that he falls in love with this image on television.
Was mich hier so in Bann schlägt, ist, dass eben Quixote sich in das Bild verliebt. Das Bild von Selma R., wo sie schön, reich, perfekt, erfolgreich, glamourös ist. Also im Grunde völlig außerhalb seiner Reichweite. Wir lernen sie in diesem Buch im echten Leben kennen als eine ganz andere Persönlichkeit. Wir stellen fest, sie wurde in der Kindheit sexuell missbraucht. Sie leidet an Depressionen, an einer bipolaren Störung und als Folge daraus wird sie zur Drogenabhängigkeit getrieben. Das heißt, ihre Realität sieht ganz anders aus als ihr Bild im Fernsehen.
Aber dieses Bild von Selma R. begleitet nun ihren Quixote. Es beginnt ja die mittelalterliche Queste, die Suche nach der Geliebten. Auf nach New York geht es. Seine Rosinante ist ein alter Chevrolet. Und dann heißt es an einer Stelle, was ist Stan ohne Olli? Was ist Simon ohne Garfunkel? Was ist Don Quixote ohne Sancho Panza? Der muss auch noch kommen. Und bums sitzt er plötzlich neben ihm im Auto. Das ist, glaube ich, der Zauberstab von Salman Rushdie, der hier gut gewirkt hat, nicht wahr?
Yes, this is a Quixote is a lonely man.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, ist Quixote ein sehr einsamer Mann. Er verbringt seine Zeit in Motels und schaut ständig fern. Er hat nie eine Frau gehabt, war nie verheiratet, hat keine Kinder. Sein Bedürfnis nach einem Kind ist aber so stark, dass er dann tatsächlich mit einem Art Zaubertrick sich so einen Jugendlichen erschafft aus seinem Gedanken heraus. Er nennt ihn Sancho, und zwar auf dem Beifahrersitz seines Wagens. Zunächst mal ist es nur eine Einbildung. Nur Quixote selbst kann dieses Geschöpf sehen, das zunächst schwarz-weiß ist und dem er Vaterschaft zuspricht. Aber dieses Geschöpf entwickelt eine so starke Sehnsucht danach, echt zu werden, dass er nach und nach tatsächlich zu einer echten Gestalt wird und aus dieser Schwarz-Weiß-Perspektive herauskommt. Und er, obwohl der Vater seinen Sohn Sancho nannte, meine ich, dass er viel stärker mit Pinocchio zu vergleichen ist. Ebenfalls die Geschichte eines Vaters, der aus Sehnsucht nach einem Kind eine Art hölzernes Bengele erschafft, das dann aufgrund eigener Sehnsucht nach dem Leben zum echten Kind wird. Und genau das geschieht in diesem Buch auch.
It's really Don Quixote meets Pinocchio.
Zur Literatur kommen wir auf jeden Fall noch, die Sie in Ihren Roman einspeisen, Salman Rushdie. Aber Sancho steht erstmal für ein Leitmotiv auch in diesem Roman, nämlich anything can happen. Alles kann immer passieren. Und das wird auch zum Leitmotiv, zum geistigen Leitmotiv für das Amerika in diesem Roman. Das Land, wo Männer, die im Fernsehen Präsidenten spielen, wirklich Präsident werden, wie es an einer Stelle heißt. Ist dieses Buch, Mr. Rushdie, Ihr literarischer Kommentar zum Amerika unter Donald Trump?
Well, the words Donald Trump don't occur in the novel.
Nun, der Name Donald Trump kommt in diesem Buch aus einem guten Grunde nicht vor. Die USA, Amerika sind viel interessanter als Donald Trump. Jedenfalls wollte ich diese Zeit der Spaltungen einfangen, die Zeit, in der ein ganzes Land sich in beständiger Verwandlung befindet, ein Augenblick, den wir erleben, wo alles geschehen kann, wo das Surreale plötzlich zum Alltag wird. Ich wollte eben das einfangen, diese beständige Verwandlung, auch in dem Buch. Das Buch verwandelt sich selbst, während sie über die Straßen ziehen. Dieses Buch erscheint in ganz unterschiedlichen Gattungszugehörigkeiten. Schwierigkeiten. Es kann mal als ein traditioneller Roman erscheinen, als Science-Fiction-Drama, als absurdes Theaterstück. Dann wiederum ist es sehr nahe dran an den Gefühlen, an der Natur, wie sie uns umgibt. Es ist naturalistisch. Es ist also ein Abbild dieser beständigen, durch Verwirrungen durcheinander geriebene Realitäten, unterschiedliche Realitäten, die dann unsere echte Wirklichkeit ausmachen. Also eine Zeit beständigen Umbruchs, beständiger Verwandlung, das soll in dem Buch wiedergegeben werden.
The structures of life seem to be unstable and transformation is everywhere.
Es ist aber auch eine wirklich schöne und sehr humoristisch durchgeführte Idee, vor allem diesem aus dem Nichts in dieses Amerika gefallene Sancho ganz viele politische Reflexionen zu geben. Also er denkt über die Verhältnisse um ihn herum nach. Er spricht etwa mal von unserem Präsidenten, der wie ein Weihnachtsschinken aussieht und wie Chucky, die Mörderpuppe, spricht. Und dann sagt er, ich versuche wirklich zu verstehen, wie dieses Amerika jetzt ist, sagt er. Versuchen Sie das auch? Salman Rushdie mit dieser Geschichte für sich selbst Amerika besser zu verstehen?
Yeah, I mean, I think that is a very important part of it. You know, I think the, actually the last three novels that I've written.
Ja, das macht einen wichtigen Teil des Buches aus. In meinen letzten drei Romanen habe ich ja überhaupt auf je unterschiedliche Art versucht, diesen gegenwärtigen Moment einzufangen. Dabei habe ich ganz unterschiedliche Techniken verwendet. In meinem vorletzten Buch, in den arabischen Nächten, eher etwas märchenhaft Fabulierendes, im Goldenen Haus dann wieder etwas stärker Naturalistisches, eine Art gesellschaftskritischen Roman habe ich damit geschrieben. Und in diesem Buch hier verwende ich fast alle möglichen literarischen Techniken. Zweck ist es dabei, mich eben diesem Land, dieser Welt, wie sie sich jetzt darbietet, so zu nähern, dass ich sie verstehen kann. Und in einem Augenblick, wo die Welt so aus den Fugen ist, so seltsam erscheint, dachte ich, muss der Roman sich dem anpassen. Er kann auch nicht mehr ein traditionell erzählender Roman sein. Er muss sich seinem Gegenstand angleichen. Er muss also selbst sehr merkwürdig werden. Ich bin also der Meinung, realistische Erzähltechniken sind hier ungenügend, um diese ins Surreale abgeglittene Welt abzubilden. Und um wirklich und wahrhaftig die Welt so zu schildern, wie sie ist, muss der Roman ausgesprochen verrückt und durchgedreht erscheinen. Und hier ist das also tatsächlich ein Versuch, das heutige Amerika einzufangen, in dieser verrückten Verfasstheit. Zugleich auch die Geschichte eines Vaters und eines Sohnes, die ja ebenfalls versuchen, miteinander ein Verhältnis aufzubauen.
That's the other part of the book.
Viel fantastische, magische Literatur schneit in diesem Roman. Mr. Rushdie, Sie haben Pinocchio schon erwähnt. Sancho wird begleitet von einer sprechenden italienischen Grille, die direkt aus Pinocchio herüberfliegt. Eugene Ionescos Rhinoceros taucht in New Jersey auf. Quixote selbst tritt in einen fantastischen Dialog etwa mit der Statue von Hans Christian Andersen im New Yorker Central Park. Das Surreale und das Absurde bieten die präziseste Beschreibung der Realität, sagt der Held an einer Stelle. Soweit ist es also gekommen, dass eigentlich nur noch diese Art von Literatur uns Rettung bietet?
More or less, yes. I mean,
ja, mehr oder minder kann man das so sagen, wie Sie das formuliert haben. Eines möchte ich anführen, obwohl der Autor in dem Buch nicht erwähnt wird, schwebt er mir doch ständig vor, das ist Kafka. Sobald man von Verwandlung spricht, muss man natürlich an diese Erzählung von Kafka denken. Dieses Buch ist tatsächlich ein Versuch, die persönliche Verwandlung ins Kosmische, ins Welthafte insgesamt zu vergrößern. Und was ich immer an Kafka bewundert habe, ist, dass er im Einzelnen stets komisch oder lächerlich erscheinen mag. Also die Art, wie er erzählt, ist eben zum Lachen, ist komisch. Zum Beispiel ist jedes einzelne Kapitel im Roman Das Schloss eigentlich als Comic zu verstehen oder ist eine Art Komödie. Die Gesamtwirkung ist dann eine ganz andere. Und ich glaubte eben, ich könnte davon etwas lernen, indem ich dieses Komödiantische, das Surreale im Einzelnen beschrieb, dachte ich, kann ich dann eine ganz andere Gesamtwirkung erzielen.
But what it adds up to is something else.
Quixote und Sancho werden aber auch mit vielen ganz konkreten amerikanischen Realitäten konfrontiert. Sie treffen auf weiße Rassisten, sie geraten in einen Bar-Shootout, in eine Schießerei. Und eine ganz drastisch realistische Spur ist auch ja die verbreitete Drogensucht durch Schmerzmittel, die sogenannten Opioide. Und hier kommt Quixotes Cousin ins Spiel, der das Zeug nämlich herstellt. Ja, und Selma R. ist abhängig auch von dieser Droge. Ist ja diese Droge auch für Sie eine Metapher für den Zustand Amerikas, wie Sie ihn sehen?
Well, it's a way of looking at a kind of American tragedy of isolation.
Ja, so kann man das sehen. Dieses Thema, das Sie da ansprechen, behandelt ja eine amerikanische Tragödie, die sich aus der Isoliertheit, aus der Vereinsamung der Menschen ergibt, aus dem Zustand einer zerbrechenden oder zerbrochenen Gesellschaft, die in die Sucht hineintreibt. Eine Hauptgestalt des Romans, der Cousin von Don Quixote, dieser Dr. Smile, ist ein Unternehmer, der skrupellos Schmerzmittel verkloppt an Menschen, die das nicht brauchen. Und das ist eine echte Geschichte, die sich so ähnlich tatsächlich zugetragen hat. Auch die Gestalt dieses Unternehmers gibt es in der Realität, übrigens auch indisch-amerikanischer Herkunft. Ich hatte vor Jahren schon mal Studien zu diesem Mann angestellt. Er ist übrigens mittlerweile im Gefängnis gelandet. Diese Geschichte ist also abgeschlossen. Aber das war für mich der Zugang zu einem echten Notstand in Amerika. Sie wissen, etwa 50.000 Menschen, die an einer Überdosis in Amerika jedes Jahr sterben, von diesem Schmerzmittel, das sie eigentlich nicht brauchen. Und das musste dann auch in diesem Roman angesprochen werden, denn diese Todesfälle ereignen sich mehr in den großen Flächenstaaten, nicht so sehr in den Städten an der Küste. Wenn nun Don Quixote diese Reise durch die USA antritt, dann muss er ja auch auf dieses Thema stoßen, ebenso wie er dem Rassismus begegnen wird, der ja auch höchst real ist. Also, Sie haben recht, es ist eine Metapher, zugleich aber spricht es ein ganz reales Problem an.
Auch Selma R. macht in ihrer TV-Show Amerika zum Thema. In einer ihrer Shows spricht sie nicht vom Terrorismus, sondern vom Errorismus in Amerika. Ist natürlich ein hübsches Wortspiel. Was meint sie denn damit?
Well, I guess errorism is the advancement of ignorance over knowledge.
Ja, unter Errorismus kann man das Übergewicht des Nichtwissens über Erkenntnis bezeichnen. Also blanke Ignoranz, zum Beispiel bei Impfgegnern, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Oder Menschen, die leugnen, dass es einen Klimawandel gibt oder die glauben, dass die Erde flach sei. Weit verbreitetes Narrentum, das wir immer stärker sehen und das natürlich bekräftigt wird durch unsere Informationstechnologien, die zugleich auch Desinformationstechnologien sind. Sie haben ja diese Ignoranz noch bestärkt. Ja, also ganz offen trägt mein Roman diese Absicht vor, ein satirisches Porträt des heutigen Amerika zu liefern. Zugleich aber ist ein wichtiges Thema auch die Liebe. Liebe in ganz unterschiedlicher Gestalt, selbstverständlich auch als diese blinde Obsession, die Quixote für Selma hegt, die romantische Liebe, aber auch andere Formen der Liebe, die Liebe von Vater und Sohn, die versuchen, hier am Beispiel von Quixote und Sancho eine echte Beziehung aufzubauen, aber auch die Liebe zwischen Bruder und Schwester. Quixote hat ja eine Schwester, mit der er den Kontakt abgebrochen hat. Er versucht, diese Wunde zu heilen. Und ich meine tatsächlich, gegen diese völlig aus den Fugen geratene Welt kann man hier als erlösende Kraft Liebe einführen. Die Liebe ist tatsächlich in ihren unterschiedlichsten Formen ein Heilmittel gegen diesen heillosen Zustand.
That redeeming quality is love and love of different kinds, not just romantic love.
Am Ende wird er, Quixote, seine Dulcinea treffen, aber ganz anders, als er sich das vorstellt. Das dürfen wir natürlich keinesfalls verraten, Salman Rushdie. Die ganze Geschichte wiederum, die wird erzählt von einem Schriftsteller, den sie sich ausgedacht haben und der auch eine wichtige Romanfigur eigentlich ist in diesem Buch. Er ist ein Autor, der ja, eher so drittklassige, wenig erfolgreiche Spionageromane schreibt. Und irgendwann erkennt er, dass Quichotte und er selbst immer mehr verschmelzen, dass sie keine getrennten Wesen mehr seien, sondern eins. Ging es Ihnen denn beim Schreiben auch so?
I think that's true, yes.
Ja, das stimmt. So kann man das sehen. Dieser zweite Erzählstrang in dem Buch, also die Geschichte des Autors, der dieses Buch schreibt, ist ja auch tatsächlich wichtig und hat auch mit mir, also mit dem Autor hinter diesem erfundenen Autor zu tun. Und ich zeige hier auch, wie sich eine Gestalt, eben dieser Autor, beständig verwandelt und wie der Autor des Buches sich auch verwandelt in den realen Autor, also mich selbst, dass er, dieser Autor, es ist, der selbst diese Geschichte mit der Schwester zu heilen versucht, dass er auch dieses Ding am Laufen hat mit Salma. Also hinter diesem imaginären Autor steckt tatsächlich der reale Autor. Und was man bei Quichotte eben wirklich hervorheben muss, ist sein unverbesserlicher Optimismus, seine Zuversicht, mit der er auf die Welt zugeht, die eben eigentlich nicht besonders liebenswürdig erscheint. Auch sein Vorschuss an Vertrauen, den er dem allen Menschen entgegenbringt, als würden sie sich jeweils ihm gegenüber sehr anständig zeigen, auch wenn es dann sich um Rassisten handelt. Also diese grundsätzlich zuversichtliche Haltung ist auch meine. Auch ich bin überhaupt nicht zur Verzweiflung geneigt. Meine Freunde schelten mich oft wegen meines unnachgiebigen Optimismus und sagen, das kann man doch so nicht sehen. Aber ich selber sehe mich auch so, wie Quichotte sich sieht. Ich wollte diesen Wesenszug auch der Gestalt des Quichotte verleihen. Eine Welt, die eben selbst nicht besonders gnädig ist, mit unerbittlichem Optimismus anzugehen.
Und ich denke, wir haben das in common.
Wie immer in der Roman Salman Rushdie mischen sie High and Low, die populäre Kultur, mit der klassischen. Viel Musik kommt auch vor. I like to watch things on TV, bei Lou Reed zum Beispiel. Und Sancho verrät an einer Stelle seine Liebe zur Musik von U2. Das ist eine kleine Hommage von Ihnen selbst, nicht wahr? Sie sind ja befreundet mit Bono, dem U2-Sänger. Er hat Sie damals in den Jahren der Bedrohung unterstützt, sogar bei Konzerten auf der Bühne geholt. Sind Sie noch im Kontakt?
Ja, wir sind immer noch gut befreundet. Sie haben ja auch eine Zeile von Lou Reed genannt. Auch mit ihm bin ich gut befreundet. Und was kann man denn für Freunde tun, wenn man sie nicht in das eigene Buch hineinschreibt? Das kann man doch mindestens tun.
Perfectly natural thing to do.
Salman Rushdie, vielen Dank für dieses Gespräch.
Thank you.